Ja, es ist schon komisch, irgendwie, wenn man hervor steht, ja, vor mir, oder vorhin steht. Das letzte Mal, wie ich hervor gestanden bin, war ich glaube ich 10, 11 Jahre alt und habe mit der Flöten gespielt und habe irgendwas vorgespielt. Und heute darf ich euch das Wort weitergeben und ich freue mich, dass ich das machen darf und euch da einfach mit euch Gottes Wort betrachten darf. Und wenn wir uns die Jahreszeit jetzt da schauen, gell, viel Schnee liegt draußen, aber das erinnert mich immer wieder an die Verse, wie wir es auch in der Bibel lesen, gell, dass zwar vorher alles schmutzig ist, dass unsere Seele, unsere Sünden uns blutrot machen, aber durch den Herrn werden wir mal weiß wie Schnee, oder es wird einmal unser Herz weiß wie Schnee sein. Und der Winter erinnert uns immer wieder daran, gell, wenn es so weiß bedeckt ist, an das, was Gott in uns bewirkt, was Vergebung in uns bewirkt, dass wir einfach rein werden und sauber werden. Und das ist schon das Coole an dem Winter, finde ich, wenn wir das wieder in uns in Erinnerung rufen dürfen. Und wenn man jetzt in ganz Europa anschaut, ich glaube, es ist in mehreren Ländern jetzt schneeweiß, wenn man von oben drauf schaut, und ihr habt sicher schon mal Satellitenbilder gesehen im Fernsehen, Universum oder Google Earth oder sowas, manche nutzen das, wo man sich die Welt von oben, von der Satellitenperspektive anschauen darf, wo man einfach sieht, die ganzen Kontinente, die Meere und so weiter, wie blau und wunderschön eigentlich die Erde gemacht worden ist. Und jetzt habt ihr sie sicher schon irgendwann einmal im Fernsehen gesehen, aber habt ihr schon mal die Erde aus Perspektive von einem Satelliten in der Nacht gesehen? Wie die Erde in der Nacht ausschaut von oben. Ich möchte euch da ein paar Bilder zeigen, wie das so ausschaut. Man sieht da zum Beispiel Europa bei Nacht. Man sieht die ganzen Lichter, wo die Ballungszentren sind, wo einfach die meiste Zivilisation sich befindet. Oder auch wenn man sich London ausschaut, da hervor in dem Punkt von England. Oder Amerika, wo einfach die meisten Menschen wohnen. Dass man einfach sieht, an der Ostküste tut es einfach viel mehr, ist viel mehr los und leben viel mehr Menschen. Wenn man sich Afrika ausschaut, schaut die Sache ein bisschen anders aus. Man sieht da genau, wie da die Zivilisation oder wie soll ich sagen, die moderne Zivilisation vorgedrungen ist, wo die Strommöglichkeiten oder Energieversorgungsmöglichkeiten nicht so groß sind. Wenn man uns Indien anschaut oder wenn man die ganze Welt betrachten. Man sieht einfach, wo Menschen leben, wo viele Menschen leben, wo Wohlstand auch vorhanden ist. Und man kennt auch gleich aus dem Bild, dass Licht etwas ganz Wichtiges ist in Bezug auf Menschen. Wir brauchen Licht, damit wir was sehen können. Damit wir in der Dunkelheit uns orientieren können. Wir brauchen Licht eben zur Orientierung, wie es bei einem Leuchtturm ist. Wir brauchen Licht im OP-Saal, was uns Leben retten kann. Wir brauchen Licht als Wegweiser in Bezug auf Flugzeuge, die was eine Landebahn suchen und einfach sich da an dem orientieren können. Es gibt eigentlich nichts, wo man Licht nicht brauchen könnte, aber ich glaube, es gibt in jedem Leben auch Momente, Augenblicke, Situationen, wo man das Licht nicht unbedingt haben möchten. Wo das Licht vielleicht ein paar Sachen aufdecken könnte, was man lieber in der Dunkelheit lassen würden. Was nicht ans Licht kommen sollte. Und ich möchte mit euch den Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1, die Verse 1 bis 17 betrachten. Jetzt könnt ihr die Bibel ausschlagen oder euch eine App aufmachen am Handy, wie ihr es gern habt. Und wir schauen uns Jesus, das Licht der Wahrheit, heute an. Weil durch Licht sieht man alles, wie es in Wirklichkeit ist. Und wenn das Licht der Wahrheit, so nennen wir das heute, leuchtet, dann wird die Finsternis hell. Wir lesen die ersten 5 Verse, jetzt könnt ihr es auf der Folie mitlesen oder sonst in der Bibel. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Johannes fängt ganz am Anfang vor der Erschaffung bei der Welt an. Er fängt sogar über das hinaus an. Bevor, dass die Uhr angefangen hat, sich zu drehen, ist das Wort bereits vorhanden gewesen. Ich glaube, ich bin schon ins zweite Vier gesprungen. Damit ihr es mitlesen könnt, genau. Das Wort ist bereits vorhanden gewesen. Das hat schon existiert. Und für unsere Zeitrechnung heißt das, es hat eigentlich schon ewig existiert. Weil wir können nicht mehr weiter zurückrechnen. Und jetzt stellt sich für uns die Frage, was war denn das, oder was ist denn das Wort? Die Bibel sagt uns, dass es einen Gott gibt, der was aus drei Personen der Gottheiten besteht. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und in die fünf Versen werden zwei Personen davon benannt oder genannt. Und zwar das Wort und Gott. Und das Wort bezieht sich in dem Text auf Jesus Christus, auf die Person Jesus Christus. Das heißt, wenn wir das lesen, wo wir lesen, das Wort war bei Gott, das heißt, Jesus war vollkommen Gott und besaß somit auch die Eigenschaften und Merkmale von Gott. Und in Versen 2 bis 3 gibt uns Johannes auch Aufschluss darüber, dass Jesus am Anfang der Weltzeiten bei Gott war. Das kann ein bisschen einen Knoten im Kopf verursachen, wenn man sich das ein bisschen so durchdenkt, was Jesus ist, wer Jesus ist, aber wo er Jesus war. Aber Gott hat durch sein Wort, das heißt durch Jesus, die Welt und das ganze Universum geschaffen. Also jedes Detail, was wir uns vorstellen können, wenn du dir die Haare auf den Kopf anschaust, wenn du in den Spiegel schaust, wenn du die Natur betrachtest, alles ist von Gott geschaffen worden. Er ist der Ursprung von dem Ganzen. Und der Mensch, der was im Ebenbild Gottes geschaffen worden ist, ist zu einem Leben mit Gott, das heißt, zu einem Leben in der Wahrheit erschaffen worden. Aber er ist durch die Lüge vom Satan beim Sündenfall in die Finsternis geführt worden. Das heißt, die Trennung von Gott durch die Lüge hat zur Folge, dass wir im geistlichen Sinne sowie im leiblichen Sinne sterben müssen. Das hat den Tod für uns bedeutet. Man sieht schon, Licht und Finsternis haben eine Bedeutung in der Bibel. Licht spricht in intellektueller Hinsicht praktisch in der biblischen Wahrheit oder in der Bibel für die Wahrheit und Finsternis spricht für die Lüge, das heißt für die Unwahrheit und für den Irrtum. Und das heißt auch, wenn Finsternis, Lüge ein Resultat von Sünde ist und am Ende zum Tod führt und das Licht ist aber eine Eigenschaft vom Leben und das Leben ist eine Eigenschaft vom Wort Gottes oder von Gott selbst und Tod ist eine Eigenschaft vom Satan. Das heißt, weil Jesus der Ursprung des Lebens ist, wie wir im Vers 4 da lesen, wo steht, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen, weil die Menschheit durch die Sünde in die Finsternis gefallen ist, das heißt zum Tod verurteilt worden ist, aber auch nicht aus eigener Kraft wieder zurückkommen kann zu Gott, muss das Licht in die Welt kommen. Das Licht hat zu den Menschen kommen müssen. Jesus hat zu den Menschen kommen müssen, damit sie ein Licht haben und somit einen Weg sehen zum Gott. Wenn wir uns in der Welt ein bisschen umschauen, was die Menschheit so an Bemühungen und Geld in Theorien und irgendwelche Sachen investieren, Forschungsthematiken, wo Milliarden an Geld investiert wird, damit man das Wunder der Schöpfung mit der Evolutionstheorie ablösen kann. Wenn ihr euch einmal im Internet ein wenig schlau macht, die Forschungseinrichtung CERN in der Schweiz, habt ihr sicher schon mal gehört, der Teilchenbeschleuniger, wo ein 27 Kilometer langer Tunnel im Kreisform gemacht worden ist, der was bisher über 10 Milliarden Euro verschlungen hat und allein im Jahr 16 Millionen Euro an Stromkosten verursacht, nur damit man herausfinden kann oder beweisen kann, dass es einen Urknall gegeben hat. Wenn man das Geld anders investieren würde, könnte man ganz andere Sachen damit machen. Das heißt, der Satan versucht alles, damit er die Wahrheit mit der Finsternis zudeckt, damit er es mit der Lüge zudeckt, damit er ablenkt von dem eigentlichen wichtigen Themen. Aber Gott sagt in Römer 1, Vers 20, dass wir den Schöpfer an der Schöpfung erkennen können. Manche von euch haben eine Uhr auf dem Handgelenk genommen. Könnt ihr euch einmal anschauen, eure Uhr betrachten. Habt ihr schon mal den Uhrmacher von der Uhr gesehen? Die wenigsten, glaube ich, oder keiner, hat eigentlich der was die Uhr gemacht hat, einmal gesehen. Stellt euch das auf die Welt vor. Wir sehen die Welt, wir sehen die Schöpfung. Und es gibt einen Schöpfer dahinter. Seid ihr schon mal durch einen dunklen Wald gegangen? Stellt euch das vor, um 12 Uhr, wenn der Licht da dreht. Straßenlaternen sind aus, meisten Menschen gehen ins Bett. Und es geht nachher in einen Wald. Ohne Taschenlampen. Ohne Taschenlampen darf man uns schnell verirren in so einem Wald. Wir dürfen vom Weg abkommen, wir dürfen uns vielleicht sogar verletzen an Sachen, über was wir rumlegen. Wir dürfen den Weg nicht mehr finden. Es könnten uns Menschen begegnen und weil es so finster ist, würde man es nicht einmal sehen. Und genauso auch Tiere könnten uns begegnen, die was man nicht einmal sehen würden, weil es so finster ist. Ich kann nicht, beim besten Willen kann ich nicht erkennen, wo ich mich gerade befinde. Und würde mein ganzes Leben schon in so einem Wald verbringen und immer schon dort leben, dann würde ich auch nichts mehr anders kennen. Ich würde die Dunkelheit, die Finsternis nicht einmal als solches bezeichnen. Ich wüsste nicht, was richtig und falsch wäre. weil ich sehe den Weg nicht. Und genau in so einer Dunkelheit, wie wir es in Vers 5 lesen, ist Jesus gekommen. Jesus ist gekommen, damit er in der Finsternis leuchtet. Die Finsternis, wie wir wissen, ist ja nicht in der Lage, das Licht zu bewältigen oder zu besiegen. Eine Taschenlampe, wenn man die anschaltet, produziert Licht, und was finster ist, wird hell. Aber umgekehrt gibt es ja keine Taschenlampe für die Finsternis. Das heißt, Licht hat die Eigenschaft, das Dunkle zu verdrängen. Aber das Dunkle kann nicht die Finsternis verdrängen. Umgekehrt funktioniert es nicht. Das heißt, so wie eine Taschenlampe einen Wald erhellen würde, so wird die Finsternis von der Macht der Sünde, also die Finsternis der Macht der Sünde, durch die Person und den Kreuzestod von Jesus Christus bezwungen. Das heißt, es liegt im Wesen vom Licht, das Dunkle hell zu machen. Die Finsternis, die Lüge, die Unwahrheit wird durch die Wahrheit, was Jesus uns weitergibt, vertrieben. Und die Finsternis ist auch nicht in der Lage, das Licht letztendlich zu begreifen. Aber es liegt im Wesen des Lichts, das Dunkle zu vertreiben. Und genau deswegen hat er Jesus in die Welt kommen müssen, damit er uns Aufschluss über die Wahrheit und somit auch über das Leben gibt. Er zeigt uns Gottes Willen. Wenn wir Jesus nicht hätten, wüssten wir nicht, was richtig und falsch wäre. Was der Wille Gottes wäre. Also Jesus, das Licht der Wahrheit, ist in die Welt gekommen, um in der Finsternis zu leuchten, um uns den Weg zu zeigen. Und was das für Folgen für uns hat, werden wir uns in den nächsten Verse anschauen. Vers 10. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also obwohl die Juden damals, zur Zeit Jesu, die Schriften gehabt haben, die was auf den Messias hingedeutet haben, die was die Menschen eigentlich darauf vorbereitet haben, dass ein Messias kommen wird, haben die Juden nicht aufgenommen, wie Jesus auf die Welt gekommen ist. Jesus ist zu seinem Volk gekommen, aber Israel hat ihn verworfen. Wenn man sich das vorstellt, ist das eigentlich einer der traurigsten Verse in der Bibel. Und leider ist es auch heutzutage so, dass nur wenige eine Entscheidung treffen und Jesus als ihren Herrn und Retter oder als den Sohn Gottes akzeptieren und annehmen. Doch diejenigen, die was ihn annehmen, die haben eine Verheißung oder eine Zusage, wie wir im 12. Vers lesen können. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also ihn, der das Wort ist, also Jesus, aufzunehmen, das heißt, seine Ansprüche zu glauben und sich folglich dem auch zu unterwerfen und seiner Treue zu ergeben. Also wer Jesus aufnimmt, hat ein Anrecht, dass er sein Kind wird. Und jeder muss die Entscheidung treffen, jeder Mensch. Ob er will oder nicht, muss die Entscheidung treffen, ist Jesus mein Herr oder nicht. Egal, wie weit er sich damit beschäftigt oder auch nicht. Und jetzt ist eine Frage, was heißt das eigentlich, wenn man Jesus glaubt? Was bedeutet das? Was heißt Glauben eigentlich? Ich möchte euch das an einer Illustration, an einer physikalischen Illustration vorzeigen oder ermöglichen, dass man das ein bisschen besser versteht. Das ist ein Bild aus dem Wiki, aus dem Internet. Da seht ihr oben an, so ein paar strichelte Linie, also müsst ihr euch da vorstellen, an der Decke ist eine Schnur befestigt und am Ende von der Schnur hängt eine Kugel mit einem Gewicht. Und wenn ich die Kugel nehme und anstupse, dann pendelt sie hin und her. Hat nichts mit Esoterik zum tun, ist ein physikalisches Pendel einfach. Ich hänge los, was, oder wie ein Lot, kennt ihr auch vielleicht. Das stupse ich an und dann pendelt es hin und her. Okay? Und da gibt es ein paar physikalische Sachen, was wir durchgehen müssen. Und zwar, ich hoffe, ihr könnt es lesen, aber ich rede einfach einmal, oder ich sage das einfach, wie es im Internet steht, also die Bewegungsenergie, das heißt, die Energie, was das Pendel hin und her schwingt, ist die Energie, die was dadurch kriegt, wenn man es anstupst. Das heißt, ich als Person muss das Pendel nehmen, die Kugel nehmen und anstupsen. Das heißt, ich übertrage von mir eine gewisse Kraft, eine Energie, damit das hin und her pendelt. Okay? Und das versetzt die Kugel in Bewegung, also aus Ruhe in Bewegung. Es pendelt hin und her. Und in der Physik gibt es einen Begriff, der heißt Erhaltungssatz. Und der Erhaltungssatz sagt man da in der Physik, dass sich der Wert einer Größe, in unserem Fall die Energie, die was ich in die Kugel einstecke, in bestimmten physikalischen Prozessen nicht verändert. Das heißt, rein im physikalischen abgeschlossenen Raum würde ich das Pendel anstupsen und das Pendel würde einfach hin und her pendeln. Immer und ewig. Okay? Und es gibt aber einen zweiten Begriff in Bezug auf den Erhaltungssatz. Wenn man das so formuliert, was man vorne an Energie einsteckt, kommt da hinten wieder raus. Es geht keine Energie verloren in unserem Fall. Okay? Und es gibt aber im physikalischen Energiehaltungssatz keinen Verlust von der Energie. Das heißt, das Pendel wird immer weiter pendeln, hin und her. Aber wir reden in unserem Umfeld, in der Welt, reden wir von Energieverbrauch, Energieverschwendung, Energieverlust, Energiesparen und so weiter. Weil wir in unserer Welt nicht in einer komplett physikalischen, abgrenzten Kapsel leben. Wir haben kein abgeschlossenes System. Das heißt, wir haben in unserer Welt eine Reibungskraft, wir haben Luftwiderstand und so weiter. Das heißt, wenn ich jetzt das Pendel anstupsen würde, und es ist kein abgeschlossener physikalischer Raum, dann würde das Pendel nach vorn schwingen und wieder zurück, aber es wird niemals den Ausgangspunkt zurückgelangen. Weil wir einen Luftwiderstand haben, einen Reibungswiderstand und so weiter. Rein in einem physikalisch abgrenzten Raum wäre das möglich, aber in unserer Welt ist das nicht möglich. Ich stupse das Pendel an, fahre vier wieder zurück und es wird nicht mehr am Ausgangspunkt ankommen. Und damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, habt ihr euch sicher schon mal die Frage gestellt, für was da das Zeug am Boden liegt. Und ich möchte euch das Prinzip von dem Ganzen einmal demonstrieren und ihr könnt es auch selber ausprobieren, was das heißt. Ihr könnt es jetzt ausprobieren, glaubt es mir das, was ich gerade gesagt habe, dass das Pendel nicht mehr seinen Ausgangspunkt zurückkommt, so wie es rein physikalisch ist. Glaubt es dem, was da an der Wand steht, was ich gerade erklärt habe. Mathematisch belegbar und so weiter und so fort. Und an dem kann man erkennen, an dem kann man ein bisschen klar machen, was Glauben eigentlich heißt, Glauben an Gottes Wort heißt. Vielleicht mag er freiwillig rauskommen. Was ist das? Das ist kein Golden. Das wird keiner aufgeben.
Der ist ja so ein großer. Ich habe mich auch hier reingelegt.
Der ist ja so. Ja, dann wieder. So. Wir haben jetzt einen Höckelruck gemacht, da haben wir zwei Autoreifen an die Decken gehängt. Im Prinzip ist das alles dasselbe. Okay. Das dauert nicht lang. Ich muss jetzt da einfach nur ein Pendel erstellen oder machen, damit wir das demonstrieren können, ob das Pendel an die ursprüngliche Ausgangssituation wieder zurückkommt oder nicht. Ob das stimmt, was ich gerade gesagt habe.
Sonst wirst du es gefährlich.
Sonst wirst du es gefährlich. So, wir werden noch ein bisschen einen Soundsauger am Boden legen, damit das nicht verrutscht. Ja, ich will das nicht ausgehen. Wie viel es gibt. Also, der Kübel hat ungefähr 2 bis 3 Kilo Schätze. Und wenn man den auf den Boden kriegt, kommt es vielleicht wieder. Sollte erst dann zurückrutschen. Am besten war es, du stößt ja mit dem Rücken zur Wand, nur weg zurück. Dann müssen wir das genau vom Gesicht haben. Nur weg. So. Also Kevin, jetzt die Frage, ob du das glaubst. Du hast ja gerade Verzögerung. Und ob du ausweichst oder nicht.
Wow!
Das ist ein bisschen ein komisches Gefühl, glaube ich, oder? Mag nur wieder probieren. Probiert das einmal aus. Sabine, magst du probieren?
Nein. Ja, das funktioniert eh, aber ich traue mir trotzdem
nicht. Das ist ein komisches Gefühl, wenn man das einmal vor sich
macht. Das stimmt schon nicht.
Was? Wenn es nicht schwimmen würde und es bleibt die Energie so erhalten, dann kannst du rechnen. Nein, dann musst du ins Ziel gehen. Aber es ist komisch, oder? Mach nur mal probieren. Fahr das Tüchel dort. Ich muss sehen. Aber man sieht einfach, stimmt das, was ich gesagt habe, wenn dein Leben zum Beispiel dran hängen würde und du siehst das Problem auf dich zukommen, weichst du von dem ab, was du gelesen hast, glaubst du das, was du gelesen hast, ziehst du den Kopf ein. Und so kann man glauben, ein bisschen demonstrieren, was das heißt. Glaube ich dem, was im Wort Gottes geschrieben steht oder nicht. Ich stelle das jetzt wieder daher. Also wenn du an Jesus Christus, dem Sohn Gottes, glaubst, so wie es in der Bibel steht, wenn du dem glaubst, so wie es im Beispiel vom Pendel demonstriert worden ist, somit bist du ein Kind Gottes. Und Jesus ist das Licht der Wahrheit in dein Leben. Und das Wort Gottes, das Licht, wirkt in dein Leben aktiv aus, wie wir in den nächsten Versen sehen werden. Verse 14 bis 17. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sage, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also rein körperlich war ja Jesus ein Mensch, so wie du und ich, aus Fleisch und Blut. Aber Jesus war ja trotzdem Gott, wie wir auch schon gelesen haben. Und die Jünger, die was damals mit Jesus um und umgezogen sind, haben mit Jesus zusammengelebt und sie haben mit eigenen Augen seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Sie haben wirklich gesehen, wer Jesus eigentlich war. Er war Mensch, aus Fleisch und Blut, aber er war Gott. In Matthäus 17 lesen wir, wie Petrus, Jakobus und Johannes wirklich Augenzeugen geworden sind und einen Einblick in seine göttliche Majestät gekriegt haben. Sie haben gesehen, wer Jesus wirklich war. Ich lese euch da zwei Verse vor. Und der wurde vor ihnen verklärt, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Sie hörten die Stimme aus den Wolken, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollte hören. Sie haben das mit eigenen Augen gesehen, wer Jesus wirklich war. Sie haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Sie haben sogar die Stimme von Gott gehört. Und auch aus geistlicher Sicht haben Johannes und die anderen Jünger, wie wir das auch in den Evangelien nachlesen können, auch die Wesensmerkmale von Gott gesehen. Sie haben seine Gnade gesehen. Sie haben die Güte, die Barmherzigkeit. Sie haben seine Weisheit gesehen und sie haben auch die Wahrheit gesehen. In Vers 16 lesen wir: Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also wir kennen die 10 Gebote, haben alle schon mal gelesen. Das ist eigentlich nur ein Mittel, was Gott gebraucht, damit er uns Menschen unsere Fehler aufzeigt, damit man sieht, was richtig und falsch ist. Das Gesetz, die Gebote, waren eigentlich nur ein Teil der Wahrheit, auf das, was Jesus hinweist. Die Gebote selber geben uns ja nicht das, was nötig ist, damit wir die Gebote erfüllen. Sie sagen uns ja nur, was richtig und falsch ist. Aber sie geben uns ja nicht das, damit wir das erfüllen können. Wir wissen anhand von den Geboten nur, dass wir Fehler machen. Und wenn wir Fehler machen, braucht man somit einen Erlöser. Der, was uns von den Fehlern, von den Übertretungen, was wir im Gesetz machen, frei macht. Und die Herrlichkeit der heutigen Gemeinde besteht in dem, dass sie auch die Offenbarung und die Wahrheit und Gottes Gnade durch Jesus Christus besitzen. Durch Jesus besitzen wir das. Alles, wie Gott handelt und wie Gott ist, zeigt sich im Leben von Jesus wieder. Jesus ist auf die Welt gekommen, nicht damit er es richten wird, sondern damit er diejenigen retten wird, die was unwürdig waren und sich selbst nicht retten können haben. Und die was aber eigentlich seine Feinde sind. Er ist zu seinen Feinden in die Welt gekommen. In meiner Arbeit ist zum Beispiel die Wahrheit ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich in jedem Beruf ist Wahrheit ein wichtiger Punkt. Viel wissen ist ich arbeite da bei der gleichen Firma wie mein Bruder, beim Stiver. Und ich bin in einer Abteilung, die nennt sich Controlling. Hat nichts mit Kontrolle zu tun, sondern eigentlich mit Steuerung, wenn man es vom Englischen übersetzt. Und da ist Wahrheit ein wichtiger Punkt. Meine Aufgabe besteht darin, damit wir die Projekte, die Sondermaschinen, was wir bauen, die was eine Wertigkeit haben, oft im zweistelligen Millionenbereich, dass unsere Abteilung frühestmöglich erkennt, läuft das Projekt gut oder schlecht. Wir müssen eine Prognose, eine Hochrechnung abliefern, ob die geplanten Kosten nicht überschritten werden und somit auch die Gewinnspanne minimiert wird. Und meine Aufgabe ist es, die Wahrheit herauszufinden oder darauf hinzuweisen, wann wir abweichen, damit es da keine Verluste gibt. Und anhand von dem, was ich dann sage oder was wir dann berechnen, kann der Projektleiter nachher Entscheidungen treffen. Er kann sagen, passt, wir müssen die Maßnahmen ergreifen oder jawohl, es läuft so gut, wir können es so laufen lassen. Das heißt, da ist Wahrheit ein ganz wichtiger Punkt. Würde ich etwas Falsches sagen, würde der Projektleiter eine andere Schlussfolgerung ziehen und würde andere Maßnahmen treffen. Oder im blödesten Fall sage ich ihm, das Projekt läuft gut, aber eigentlich läuft es schlecht. Und er denkt sich, ja passt, wir brauchen eh nichts tun. Und am Ende vom Tag kommt aber die Wahrheit raus. Das heißt, wie der Projektleiter muss jeder in Bezug auf Jesus die Entscheidung treffen, ist es die Wahrheit, was er sagt, oder ist es die Lüge? In Johannes 14, Vers 6, den Vers kennen wir alle, steht ja, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das heißt, Jesus hat uns über sein Leben, durch sein Leben Aufschluss über Gott gegeben und hat uns die Wahrheit gezeigt. Und für uns steht also nur eine Frage, was ist die Wahrheit oder wie kann ich wissen, was die Wahrheit ist? Was heißt, was bedeutet das Wort Wahrheit eigentlich? Wenn wir das in Duden nachschlagen oder in irgendeinem Wörterbuch, dann steht, dass Wahrheit, das Wort Wahrheit, bedeutet Folgendes. Das Wahrsein und die Übereinstimmung einer Aussage mit der Sache, über die sie gemacht wird. Das heißt, ob ich das, wenn ich was sage, ob das richtig ist, ob das stimmt, was ich sage. Und wir wissen, Gottes Wort ist wahr. Aber warum wissen wir das? Wie können wir wissen, dass Gottes Wort wahr ist? Und am besten, glaube ich, zeigt sich das im wirklichen Leben. Wenn wir die Geschichte der Bibel anschauen und die ganzen Prophezeiungen und Voraussagen, dann haben sie da schon mehr als 1000 Voraussagen erfüllt und haben sie genau haargenau erfüllt und entsprechend der Wahrheit, so wie sie damals vorausgesagt worden sind. Und es sind auch nur Voraussagen offen, die was unsere Zukunft betreffen. Es gibt viele Menschen, die was auch ganze Bücher füllen mit Begebenheiten, mit Erlebnissen und so weiter, wo Gott ihr Leben verändert hat. Wo sie das, was Gott oder was Jesus gelehrt hat, gepredigt hat, in ihrem Leben offenbart hat. Das, was er sagt, ist wahr. Das ist richtig. Es stimmt. Und das erkennen wir am Leben in unserem Umfeld. Am Leben bei den Menschen. Ob das richtig ist. Das ist eintroffen bis jetzt. Das heißt, das Wort Gottes bewahrheitet sich im Leben von Menschen, die was Jesus Christus angenommen haben. Und wir beim Pendel haben wir auch die schriftliche Erklärung, was die Wahrheit ist, in der Bibel stehen. Und so wie Johannes, sollen auch wir Zeugnis geben von Jesus, der was das Licht der Wahrheit ist. Wir sollen Zeugnis geben. Wir sollen dem das befolgen. Und wir sollen uns daher folgende Fragen oder folgende Buchstaben auch merken, finde ich, im täglichen Leben. Die Frage sollte man uns immer stellen. Was würde Jesus tun? What would Jesus do? Oder wie würde Jesus handeln? Das ist, glaube ich, nicht immer einfach, wenn man sich die Frage stellt. Egal, was ich gerade anfange, wenn ich in der Früh aufstehe, was würde jetzt Jesus machen? Er würde wahrscheinlich auch mal aufs Klo gehen, aber andere Sachen betroffen, was meine beruflichen Entscheidungen betrifft oder täglichen Verhaltensregeln, sollte man sich immer wieder die Frage stellen. Es ist nicht immer einfach, aber wenn wir nach dem Handeln haben wir einfach einen guten Ansatz, dass wir das Richtige machen. Und wir sind auch immer aufgefordert, dass wir uns selbst prüfen, ob wir das Richtige machen, ob wir am richtigen Weg sind oder ob wir von der Wahrheit abweichen. Und damit ich das prüfen kann, und damit ich das machen muss, oder machen kann, muss ich mir immer an dem Wort Gottes orientieren. Weil wenn das Wort Gottes das Licht ist, wenn Jesus das Licht ist, und wir über Jesus in der Bibel lesen, dann müssen wir uns auch an dem orientieren. Wir müssen ja uns an dem Licht orientieren. Das Wort Gottes gibt uns ja Orientierung in unserem Leben, wie wir unser Leben leben sollen. Das heißt, wir brauchen einen engen Kontakt mit Gott. Wir brauchen einen engen Kontakt mit seinem Wort. Wir müssen in der Bibel lesen. Wir müssen mit Gott reden, mit ihm beten. Und wir sollen auch Jesus als Vorbild in unserem Leben haben. Im Psalm 117 steht, in Psalm 111, Vers 7 steht, die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Verordnungen sind unwandelbar. Das heißt, alles, was wir über Jesus lesen, alles, wie er handelt, wie er wirkt, wie er Sachen angeht, wie er Sachen behandelt, was er über Sachen sagt, was er voraussagt, dass passieren wird, das ist die Wahrheit. Und das kann oft herausfordernd sein, dass wir die Wahrheit auch annehmen und das so leben, dass das die Wahrheit ist. Und die Wahrheit sollte uns zu einem lebendigen Zeugnis ermutigen. Also Gott ist der Schöpfer, aus dem was alles entstanden ist, haben wir gehört. Er ist das Licht in der Finsternis. Und wenn wir das annehmen, wenn wir das glauben, dann hat das auch Folge für unser Leben. Und zwar allein durch den Glauben an Jesus Christus, indem ich die Wahrheit, was er uns sagt, annehme, kriege ich Gnade und kriege ein Anrecht, dass ich Kind Gottes werde. Und Jesus soll in unserem Leben immer sichtbar sein. Indem dass ich täglich bewusst aus seiner Gnade lebe. Und dass ich mir täglich die Frage stelle, bei allem, was ich mache, was würde Jesus tun? Wie würde Jesus handeln? Kann man sie zur Gewohnheit machen, so wie andere Dinge auch. Also Jesus, wirklich, nach Jesus Wort fragen, nach dem fragen, wie würde Jesus handeln, das wird unser tägliches Leben beeinflussen. Weil Jesus Christus ist das Licht der Welt, er ist der Mensch gewordene Wort Gottes, durch dem wir, was wir Gnade empfangen können, aber auch durch dem, was wir die Wahrheit sehen können. Die ganze Welt will uns von dem ablenken. Sie will uns von dem Wecker bringen. Letztens habe ich erst gelesen, dass wir ja heutzutage in einer Welt leben, wo viel Toleranz an oberste Stelle steht. Man muss alles tolerieren, jede Aussage tolerieren. Aber auf der anderen Seite, wenn man behauptet, das ist die Wahrheit, das wird nicht toleriert. Das ist dann ein Problem. Und das weist oder das lenkt genau von dem ab, was wir gelesen, dass Jesus die Wahrheit ist. Dass er die Wahrheit ist. Und der Satan will einfach da die Wahrheit mit der Lüge, mit der Finsternis zudecken. Das heißt, wir sollen trotzdem auch Zeugnis für die Wahrheit sein. Und ich glaube, das wird sich dann in unserem Leben auch widerspiegeln. Jesus, das Licht der Wahrheit. Amen.